Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Ich habe eine neue Frage dabei. Und zwar lautet die heute: Wie glaubwürdig sind die Berichte über Jesus Christus in den Evangelien?
Aha. Es ist interessant, dass die Fragestellung heißt, wie glaubwürdig.
Ja.
Weil glaubwürdig heißt natürlich, also da steckt schon auch so eine Haltung drin. Ja? Also bei glaubwürdig bin ich nie ganz unvoreingenommen. Ja, also wenn mir jemand etwas erzählt und das ist ein Mensch, der mir nahe steht und den ich schätze, dann habe ich schon mal die Grundtendenz zu sagen, ich glaube, was der mir erzählt. Mhm. Und es gibt andere Menschen, die können eigentlich, also das, was sie inhaltlich erzählen, ist möglicherweise genauso glaubwürdig. Aber weil ich diese Menschen nicht kenne oder ihnen nicht wirklich traue, von vornherein so ein gewisses Misstrauen da ist, hätte ich also eher eine Skepsis und würde schon mit Skepsis an das herangehen, was sie mir sagen. Und das bedeutet, also wir haben da immer irgendwie eine gewisse Voreingenommenheit. Und das sieht man ja auch, wenn man so mal schaut, was sagen Menschen so über die neutestamentlichen Texte, also jetzt speziell die Evangelien. Mhm. Es gibt Menschen, die schon von vornherein mit einer eher kritischen Haltung rangehen und die im Grunde genommen bemüht sind zu belegen, dass es alles nicht so zuverlässig sein kann. Und es gibt andere, die natürlich schon mit einer positiven Voreingenommenheit herangehen und sagen, also solange es keine Widersprüche, also kein Beleg für was anderes gibt, glaube ich einfach, was da steht. Ja? Also von daher ist Glaubwürdigkeit, hat immer auch was mit unserer persönlichen Haltung zu tun und ist nicht neutral. Aber man kann natürlich fragen, wie zuverlässig ist die Überlieferung, also wie zuverlässig ist überhaupt die Überlieferungsgeschichte und die Quellenlage und all diese Dinge. Und da muss man sagen, eigentlich gibt es viele gute Gründe zu sagen, die Evangelien sind ziemlich gut überliefert.
Okay, aber es wurde früher ja schon auch viel mündlich überliefert. Also das ist ja schon, keine Ahnung, da hat man mal was dazu gemacht, mal was weggenommen. Also die haben ja vielleicht nicht alles gleich schon aufgeschrieben und das ja über mehrere Jahre.
Ja.
Ich weiß nicht, ist es dann so zuverlässig?
Ja, also dazu kann man zwei Dinge sagen. Also einmal die ersten Papyri, also Papyri sind praktisch nur so kleine Ausschnitte aus irgendwelchen Texten, die uns vorliegen. Die sind schon aus sehr früher Zeit, also schon aus dem ersten Jahrhundert, noch vor dem Jahr 100. Und das heißt also, so sehr viel Zeit war gar nicht dazwischen. Nur mal so als Vergleich, die ersten Texte, die wir von Caesars Gallischem Krieg vorliegen haben, ja, die stammen aus dem 9. Jahrhundert. Also da wäre viel mehr Gelegenheit gewesen, da noch irgendwie etwas einzutragen oder da irgendwie zu interpretieren oder was wegzulassen oder sowas. Ja. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere, wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Menschen damals es gewohnt waren, Dinge mündlich gut zu überliefern. Da es ja nur wenig Möglichkeiten gab, also es gab ja noch nicht viele Schriften, die wirklich im Umlauf waren. Die Fähigkeit, jetzt Dinge schriftlich festzuhalten, war ja sehr begrenzt. Und das heißt, die Menschen waren sehr viel mehr darauf angelegt, sich Dinge zu merken und sie weiterzugeben. Ja, also wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, dass Menschen damals ganze biblische Bücher, also im Alten Testament, ja, dass Juden ganze biblische Bücher auswendig gelernt haben. Mhm. Also es gab Menschen, die haben alle 150 Psalmen auswendig gelernt. Das war sogar eine Voraussetzung dafür. Oder der Spur nach alle 5 Bücher Mose. Ja, das war die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt als Schüler eines Rabbis angenommen wurde. Ja. Und dann sieht man, dass die Menschen viel stärker in der Lage waren, sich Dinge zu merken, wie wir heute, die wir natürlich viel mehr Reizen ausgesetzt sind und von daher uns Dinge jetzt mündlich nicht so gut merken können.
Ja, die, wo aber damals überliefert haben, also die Menschen, die gerade so Geschichten halt eben weitererzählt haben, waren ja jetzt, gerade wenn es um christliche Texte geht, ja vielleicht auch nicht neutral, weil sie es ja extra interessiert haben. Also
ja, das ist sicher richtig. Und da sind wir wieder bei dem Punkt glaubwürdig. Ja, also natürlich gibt es da eine Voreingenommenheit. Das waren alles Jünger von Jesus. Manche, also einer zumindest war ja ein unmittelbarer Jünger von Jesus. Dann waren es aber auch Menschen aus dem direkten Umfeld von Leuten, die also Jesus persönlich gekannt haben und miterlebt haben. Also natürlich waren die voreingenommen, ja. Aber wenn man mal schaut, ein Lukas zum Beispiel sagt am Anfang seines Evangeliums, dass er also bemüht war, alles sorgfältig aufzuschreiben. Also auch, und man merkt bei Lukas, dass er sehr bemüht ist, das geschichtlich einzuordnen und eine Reihenfolge da reinzubringen. Mhm. So dass man zumindest sagen muss, also da war der Anspruch, also der Anspruch der Verfasser der Evangelien war schon der, zuverlässig zu überliefern. Also man kann nicht sagen, die haben einfach nur gedacht, naja, wir nehmen jetzt mal so ein paar Ereignisse von Jesus und die deuten wir mal irgendwie so, ja. Sondern sie waren schon bemüht, die Dinge sorgfältig festzuhalten und sorgfältig aufzuschreiben. Mhm. Aber natürlich mit dieser Voreingenommenheit, dass Jesus für sie der versprochene Retter, der versprochene Messias war. Ja, also insofern sind es keine neutralen Texte. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass jemand, der sagt, naja, also das ist für mich alles suspekt, der wird natürlich immer zu dem Ergebnis kommen und sagen, also solche Leute können nicht neutral berichten oder sie können nicht neutral, müssen sie es vielleicht nicht, aber sie können auch nicht wirklich zuverlässig berichten. Also, ich hatte gesagt, es gibt eine Reihe von Indizien oder Belegen, ja, für eine Zuverlässigkeit. Ich hatte schon gesagt, die frühe Entstehung könnte so ein Punkt sein. Und dann ist es ja auch so, wir haben vier Berichte über Jesus, nicht nur einen, von Leuten, die also diese Berichte auch unabhängig voneinander oder weitgehend unabhängig voneinander verfasst haben. Das heißt also, man kann nicht immer voraussetzen, dass jeder schon die Berichte von den anderen kannte und gelesen hatte. Und von daher haben wir vier Berichte von Jesus, die sich in allen wesentlichen Punkten decken und sich im Detail an manchen Stellen unterscheiden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also in manchen Teilen widersprechen die sich ja teilweise auch. Also, oder sind so unterschiedlich, wo man dann schon auch sagen könnte, wenn man es wollte natürlich, wenn man sagt, okay, ich will jetzt was rausfinden oder für mich sagen, okay, das ist, zeigt, dass es nicht glaubwürdig in dem Sinne ist, dann...
Ja, aber da kann man natürlich auch sagen, eigentlich ist genau das ein Beleg für die Zuverlässigkeit. Denn also wenn wir jetzt in der heutigen Zeit Zeugenberichte haben, die sich also komplett bis aufs i-Tüpfelchen decken, dann stellt man sich ja schon die Frage, ist das ein abgekartetes Spiel? Ja? Haben die das abgesprochen und haben die also sich so verabredet, dass das alles wasserdicht ist? Mhm. Ja? Und ich sag mal, so wirklich glaubwürdige Zeugenberichte sind die, die also im Kern alle das Gleiche sagen, aber sich in kleinen Details unterscheiden. Ja, war das Auto, was von rechts kam, nun weiß oder grau? Ja, oder war das jetzt ein Kombi oder war das ein Coupé? Aber jedenfalls, da kam eins und der eine hat die Vorfahrt missachtet und so weiter. Also wenn das so ist, dann ist ein Zeugenbericht für uns viel glaubwürdiger, als wenn der sich wirklich bis in alle Details deckt. Mhm. Ja. Und insofern muss man sagen, man kann natürlich jetzt sagen, oh, wenn das Gottes Wort sein soll, also dann muss doch alles perfekt sein, dann darf sich doch nichts widersprechen. Aber vielleicht war das auch gar nicht die Absicht Gottes oder des Heiligen Geistes, uns perfekte Texte zu hinterlassen, sondern uns wirklich Zeugenberichte zu hinterlassen, die so wie sie sind, glaubwürdig sind. Also es gibt zum Beispiel es gibt kein Evangelium, das zum Beispiel sagt, nein, Jesus ist gar nicht in Wirklichkeit am Kreuz gestorben, ja, sondern was weiß ich, da war nur so halbtot. Ja. Es gibt auch kein Evangelium, was sagt, naja, das mit der Auferstehung, das ist jetzt eher allegorisch zu verstehen. Also das will uns eigentlich sagen, die Hoffnung stirbt eben nicht, ja, sondern darin Kerndingen sind sich die Evangelien total einig, auch was die Heilung anbetrifft. Ja. Oder es gibt auch kein Evangelium, das sagt, nein, also Jesus ist nicht wirklich auf dem Wasser gelaufen, sondern, aber das wird, glaube ich, auch nur einmal berichtet insofern. Aber Jesus hat nicht wirklich den Sturm gestillt, ja, sondern man muss das nur so verstehen, dass Jesus so die Stürme unseres Lebens beruhigt und wir bei ihm geborgen sind. Also das haben wir nicht, ja, sondern im Kern stimmen die Evangelien überein in dem, was sie berichten.
Okay.
Ja, dann kann man noch sagen, es gibt auch... Es gibt natürlich auch noch ein paar externe Quellen, also die Aussagen über Jesus machen. Und das sind Aussagen, die zumindest nicht den neutestamentlichen Texten, den Evangelien widersprechen. Ja, also das, was Tacitus schreibt, er streift so dieses Thema ja und beschreibt auch Jesus als jemanden, der Wunder getan hat. Und er beschreibt auch, dass die Jünger die Auferstehung verkündet haben und so. Also von daher, wenn man das jetzt erst später, sehr viel später in Umlauf gebracht hätte, dann würde das auch den außerbiblischen Quellen widersprechen. Ja, also, und es gibt noch einen Punkt. Die Evangelien sind auch ziemlich zuverlässig in dem, was sie so über die Rahmenbedingungen, also so zeitgenössische Dinge, also wer war wann, in welcher Position, Kaiser, Statthalter und so weiter. Auch darin sind sie also auf jeden Fall zuverlässig. Und das, was sie beschreiben, so über das alltägliche Leben, passt gut überein mit dem, was man aus dieser Zeit heute weiß. Ja. Insofern bleibt es am Ende eine Frage, die so dem Glauben der Menschen überlassen ist. Wie glaubwürdig ist das Ganze für mich? Halte ich es für möglich, dass ein Mensch Wunder tun kann? Halte ich es für möglich, dass jemand von den Toten auferstehen kann? Wenn ich natürlich von vornherein sage, nein, das kann gar nicht sein, das kann nicht möglich sein, ja, dann werde ich natürlich immer sagen, gut, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Ja. Aber die Berichte selber wollen so verstanden werden, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Darüber machen wir ja noch eine eigene Folge. Also sie wollen das auf jeden Fall so aussagen. Und das, was sie da anführen, ist so gut geeignet eigentlich auch, dass man sagen kann, ja, also wenn ich das für möglich halte, dann ist das für mich auch zuverlässig.
Ja. Eine Frage hätte ich da noch. Gerade wenn es auch um die Kirche und so geht, wenn man gerade sagt, die Texte sind ja schon, existieren schon recht lange, dass man da einfach sagt, okay, im Wandel der Zeit oder die Kirche an sich hat halt mal so gesagt, ja komm, passen wir mal ein bisschen an, so ein bisschen der Gesellschaft. Einfach, dass die Änderungen vorgenommen haben, wo man jetzt sagen würde, so war es halt vielleicht nicht.
Ist eher unwahrscheinlich, weil, also ich meine, auch da, man kann nicht den Beweis antreten, dass es nicht so ist, aber auch da gibt es eigentlich ziemlich gute Belege, dass es nicht so ist. Und zwar eben, weil wir Papyri haben, die also schon aus der frühesten Zeit stammen. Und diese Papyri, wenn wir die lesen, dann stimmen die vom Wortlaut her, also ziemlich genau mit dem überein, was wir heute jetzt als zum Beispiel als den griechischen Grundtext haben. Ja, also okay. Der Grundtext, von dem heute alle Übersetzungen angefertigt werden.
Ja.
Im Moment ist das, glaube ich, der Nestle Aland 26 oder irgendwas Auflage. Ja. Also wenn wir den Text lesen und dann ist der also, dann stimmt er überein mit den ganzen Funden, die wir haben. Und es gibt ja eine Vielzahl von Papyri und kompletten Kodizes, also Gesamttexten, die wir haben. Also auch da wieder mal so eine Zahl. Also von Caesars Gallischem Krieg gibt es insgesamt 10 Exemplare aus früher Zeit.
Mhm.
Vom Neuen Testament haben wir ungefähr 5.800 griechische Texte.
Ja, gut.
Die man als Quellen so anführen kann, ja. Und bis auf ganz wenige Stellen gibt es da also keine Abweichungen. Also eine bekannte Stelle ist ja, dass die ältesten Texte, die wir vorliegen haben, im Markus-Evangelium den zweiten Teil des 16. Kapitels nicht haben.
Mhm.
Das heißt also, dieser zweite Teil, der ist in den ältesten Schriften nicht vorhanden. Ja, der ist also hinzugefügt worden. Aber der stimmt halt überein mit dem, was die anderen Evangelien berichten. Insofern ist das jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendeine inhaltliche Änderung eingebaut hätte.
Okay.
Ja.
Ja, spannend. Ich denke, hast du noch irgendwie was zum Abschluss noch irgendwie was, weil sonst?
Also.
Weil ich glaube, sonst haben wir ganz gut das Thema abgedeckt, beziehungsweise du.
Ja. Also man muss noch mal dazu sagen, also es gibt eben tatsächlich diese kleinen Abweichungen, die gibt es. Ja?
Mhm.
Also ein bekanntes Beispiel ist auch Johannes 5, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Da ist in manchen Schriften eingefügt, in etwas späteren Schriften, diese Geschichte, dass da ein Engel kam und dieses Wasser bewegt hat. Und dass also immer der Erste, der dann ins Wasser getragen wurde, dass der dann geheilt wurde. Und da kann man sich fragen, ja, ist das jetzt das, was die Menschen damals glaubten? Ja, und deshalb hat man das zur Erklärung dort eingefügt.
Mhm.
Also in den frühesten Texten steht es nicht. Aber wenn man jetzt mal überlegt, welche Rolle spielt das?
Mhm.
Ja, also es ändert nichts daran, dass also der große Erzählfluss sagt, Jesus hat diesen Kranken dort vorgefunden.
Mhm.
Der Kranke hatte irgendeine Hoffnung, deshalb hat er dort an diesem Wasser gelegen. Ja, aber die Heilung ging am Ende von Jesus aus. Ja,
ja.
Und insofern gibt es da eigentlich keine echte Differenz. Und das muss man vielleicht sagen, also die Texte sind nicht perfekt im Sinne von total ohne jegliche kleineren Differenzen oder Widersprüche.
Mhm, ja.
Aber offensichtlich war das auch nicht Gottes Anliegen, uns perfekte Texte zu überliefern, sondern Texte, die uns glaubwürdig ein Zeugnis von Jesus geben und die uns deutlich machen, Jesus ist wirklich der gekommen ist, um einen neuen Bund aufzurichten und für die Schuld der Menschen zu sterben und aufzuerstehen, zu auferstehen, ja, damit wir also eine Hoffnung auf ewiges Leben haben können.
Ja, das waren doch gute Worte. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr uns die sehr gerne schicken. Wir haben wie immer einen Link unter der Folge. Und dann
würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich oder vielleicht wieder in der nächsten Folge.
Ja, bis dahin.
Okay, ciao.
Ciao.